Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Mein Name ist Philipp Semmelroth und ich möchte dir heute einfach mal erzählen, was wir an unseren Umsetzungstagen mit Kunden gemacht haben, welche Probleme wir gelöst haben und vor allen Dingen auch dich dafür sensibilisieren, dass ich glaube, dass ein Großteil der Probleme, die wir jetzt hier einfach aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet haben, auch in deinem Leben dominierend sein dürften. Die Realität ist folgende. Wir bieten einfach regelmäßig die Möglichkeit für unsere Kunden, sich einfach mal in Leverkusen bei uns in die Büroräume zu setzen. Da gibt es verschiedene Formate. Manchmal kommen die Leute einfach nur vorbei, um einfach mal in Stille zu arbeiten. Die mögen das dann ganz gerne, wenn dann beispielsweise Elena und Chris und ich und dann auch manchmal noch andere Kollegen da rumlaufen, um dann auch einfach mal als Sparringspartner für kurze Interaktionen zur Verfügung zu stehen. Weil im Kern hat da jeder irgendwie ein Projekt vor Augen. Das wird ja im Vorfeld abgestimmt. Der will an irgendeiner Sache arbeiten, der hat auch einen groben Plan, wie er sich dem Ergebnis nähern muss, aber dann weiß er ja eben doch, dass an der einen oder anderen Stelle eine höhere Expertise auf unserer Seite vorhanden ist und dann wird immer mal gerne Gebrauch davon gemacht, dass mal einer drüber guckt, dass mal einer bei der Formulierung hilft, dass mal einer bei der grafischen Darstellung hilft, dass mal einer bei der technischen Ausgestaltung hilft oder vielleicht eben auch dem strategischen Ansatz unterstützt, weil ich glaube, es ist relativ schwierig, sich selber eine richtig gute Strategie für einen selber zu überlegen, weil man einfach befangen ist. Klassiker, den jeder von uns wahrscheinlich schon mal im Leben durchlaufen hat, ist das Thema Positionierung. Viele von euch haben irgendwo gehört, weil seit einigen Jahren ist das so ein sehr dominierender Begriff da im Marketing. Man müsste sich irgendwie positionieren und dann fängt man sich an, da irgendwelche Gedanken zu machen und überlegt sich, welchen Idealkunden will ich über welche Medien, mit welchen Leistungen adressieren und mich da wie vom Wettbewerb differenzieren. Aber egal, was du dir da ausdenkst, das klingt wirklich selten überzeugend, weil man das selber aus meiner Sicht für sich selber nicht kann. Das ist dann weitergehend noch im Pitch feststellbar. Wenn ich so Leute frage, was ist dein Pitch? Da kommen da teilweise irgendwelche auswendig formulierten oder gelernten Formulierungen, wo ich dann einfach immer nur gleich frage, glaubst du wirklich, dass du das irgendwann mal zu irgendjemandem sagen kannst? Und dann zucken die Leute immer mit den Schultern und sagen, ja, nee, ich glaube auch nicht. Ich sage, siehst du, das ist alles Quatsch. Dieses ganze Mysterium rund um den Elevator-Pitch halte ich ohnehin für Käse, weil ich meine mal ganz ehrlich, viele von uns sind ja jetzt auch schon 40, vielleicht ein bisschen älter, ich 46. Wer von uns hat schon mal ein Geschäft im Aufzug gemacht? Also jetzt mal so wirklich realistisch, dass du da irgendwo einsteigst, sagst, hey, ich habe nur 30 Sekunden, können Sie mal ganz kurz zuhören hier und dann machst du da irgendwie so einen Slogan und dann sagt der kurz vorm Ausstieg, das ist so krass, das ist die geilste Geschichte ever, die ich gehört habe. Das löst exakt mein Problem. Was bin ich dankbar, dass wir uns heute Morgen hier begegnet sind. Bitte geben Sie mir Ihre Kontaktdaten. Hier nehmen Sie meine. Lassen Sie uns kurzfristig den größten Deal Ihres Lebens eintüten. Das ist doch nicht der Fall. Das heißt, aus meiner Sicht ist es wirklich so, diese ganzen komplexen Formulierungen, die sich da Leute ausdenken, um in irgendeiner Form ihre Leistung zu pitchen, sind einfach nur albern, lächerlich und zeigen einfach, dass man am Markt vorbei präsentiert. Weil immer dann, wenn es gekünstelt wirkt, wirkt es auch nicht überzeugend. Wenn wir der Theorie folgen, dass Menschen Geschäfte mit Menschen machen, weil wäre es anders, könnte in deinem Businessmodell ja komplett auf den Vertriebsprozess verzichtet werden und alles über einen Online-Shop abgewickelt werden. Aber wenn das nicht der Fall ist und du weißt, dass da immer noch mal persönliche Gespräche geführt werden müssen, dann ist einfach der Beweis erbracht, Menschen machen den Unterschied, helfen dem Kunden, den Mehrwert der Lösung zu erkennen, helfen dem Kunden, den letzten Funken Vertrauen zu zünden und helfen dem Kunden dann vielleicht auch einfach seine Zahlungsbereitschaft ja, festzustellen und dann auch entsprechend den Auftrag zu vergeben. Aber wenn das doch die Voraussetzung ist, dann muss doch auch ein Gespräch so ablaufen, wie normale Gespräche, die wir alle in guter Erinnerung halten, abläuft. Und in dem Moment, wo es irgendwie komplett abseits dessen ist, was man sonst so als gut einstuft, ist es doch schon Zeitverschwendung. Also ich meine, jeder von uns war schon mal auf einer Veranstaltung, wo irgendeiner vielleicht auf einer persönlichen, privaten Grillparty oder so so Witze macht, wo du denkst, boah, Junge, das sagt man aber nicht. Boah, das gehört sich aber nicht. Das ist hier irgendwie nicht so richtig akzeptiert. Da bist du ja heute ganz schnell. Ich meine, ganz Instagram ist voll mit irgendwelchen rassistischen Reels. Da gibt es irgendwelche Dinge, wo du auch echte Beleidigungen hörst. Da geht es nicht um so humoristisch verpackte Beleidigungen, sondern so richtig niedermachende Aussagen. Und manche Leute finden das extrem witzig. Und gerade auch im russistischen Kontext, finde ich, gibt es da echt ein paar Witze, wo du denkst, Leute, wer denkt sich sowas aus? Und wer traut sich sowas auch noch zu erzählen? Und wieso wird das ins Internet gestellt? Und wieso poppt das hier überhaupt auf? Aber so ist es halt einfach. Aber in dem Moment, wo du merkst, also das ist eine Art Gespräch, das ist eine Qualität, Qualität von Kommunikation, die ich absolut abstoßend finde, ist doch schon klar, dass danach niemals der Wunsch entsteht, diese Person weiterzutreffen. Also ich kann euch in diesem Zusammenhang mal so ein Extrembeispiel nennen. Das hat jetzt gar nicht so damit zu tun, worum es hier in dieser Folge eigentlich geht, aber das passt zu diesem rassistischen Thema, wo manche Leute Dinge sagen, wo du einfach denkst, sag mal, hat der noch alle Latten am Zaun? Also als ich 2004 in den USA studiert habe, da treffe ich am ersten, zweiten, dritten Tag auf dem Campus einen Menschen, dessen Namen ich sofort wieder vergessen habe, der sagt, mein Name ist, stellt sich vor, sagt, ich bin aus Ägypten, ich habe gehört, und damit ist er ja Araber, und dann sagt er, und ich habe gehört, du bist aus Deutschland, ich habe nur eine Frage an dich, hat Hitler nicht noch einen Cousin, der den Job nochmal zu Ende bringen könnte? Und ich sage, hör mal, Kollege, also schön, dass wir uns jetzt hier direkt zu Beginn meines Studiums kennenlernen. Ich würde dich bitten, mich das komplette Jahr nie wieder anzusprechen. Also ich weiß nicht, was da in deinem Kopf falsch verlötet ist, aber ich möchte da auch keine Zeit drauf verwenden, das rauszufinden. Also danke, dass du mir jetzt schon die Chance gegeben hast, herauszufinden, dass wir uns nicht näher kennenlernen müssen. Und dann habe ich den fortan auch dann ja ignoriert, was dann einfach war, weil der irgendwann auch nicht mehr auf mich zugekommen ist. Aber das meine ich halt. Wenn Leute mit solchen unpassenden Gesprächseinstiegen auf dich zukommen, dann hast du doch einfach kein Interesse an mehr. Und deshalb im Hinblick auf die Positionierung, ich meine, du musst doch nicht sagen, was du da alles im Detail löst, lange bevor du geklärt hast, ist das für deinen Gesprächspartner überhaupt relevant? Denn es muss ja erst relevant werden, bevor es interessant ist. Und deshalb glaube ich, du müsstest da auch eine mehrstufige Beschreibung deiner Leistungen entwickeln, sodass nur auf Nachfrage die zweite und dritte Ebene freigeschaltet wird. Also wenn mich zum Beispiel jemand fragt, was ist eigentlich ihr Job? Mein Sohn würde sagen, also der Papa hilft den Menschen mehr Geld zu verdienen. Ja, das kann man genauso machen. Ich sage den meistens, wenn mich dann im beruflichen Kontext jemand fragt, was ist eigentlich ihr Job? Ich sage, ich helfe ihnen einfach mehr Profit zu erzielen. Wir machen Firmen profitabler. Und wenn er dann sagt, wie machen Sie das und wie lange machen Sie das schon und machen Sie das alleine und machen Sie das für bestimmte Branchen und machen Sie das in bestimmten Szenarien und machen Sie das mit einem speziellen Prozess, dann kann ich ja alle diese Fragen auch beantworten. Aber wenn der nur nickt und signalisiert, oh spannend, vielleicht sogar nickt und dann, du siehst an den Augen, ich habe nichts kapiert, dann braucht er doch nicht noch mehr Informationen, sondern du brauchst einen anderen Gesprächspartner. Und hier ist es eben übertragen auf dein Businessmodell genauso wichtig, dass du da irgendwie einen Weg findest, dich kurz und knackig vorzustellen. Also ich habe zum Beispiel früher in der Computerfirma immer nur gesagt, wir schützen ihre IT vor Ausfallzeiten. Und dann haben die gesagt, oh ja, krass, das ist eigentlich genau das, was ich will. Ich will, dass diese scheiß Störungen aufhören. Und wenn du das gut rüberbringst, dann fragt auch keiner mehr nach. Das heißt, da fragt keiner mehr nach den Details und will da auch nicht mehr genau wissen, was da jetzt wie funktioniert. Weil wenn die Leute dir vertrauen, dann sagen die einfach, dann mach das bitte für mich. Dann lass diese Vision Realität werden. Und darauf muss man hinarbeiten. Das heißt also, ich möchte, dass ihr einfach mal darüber nachdenkt, dass die ganze Kommunikation, die ihr da betreibt, im Prinzip einfach ein bisschen weniger kompliziert formuliert, dass ihr schneller auf den Punkt kommt, dass ihr kurz, knapp mit den Leuten redet und dass ihr nur dann, wenn ihr ein wirkliches Signal bekommt, dass einer mehr Informationen braucht, da auch einsteigt. Und nicht einfach weiter euren Text da raushaut, der überhaupt keinen Sinn ergibt. Weil wie gesagt, das ist genau das, was ich immer wieder erlebe, wenn ich da mit Kunden zusammensitze. Wenn die mir dann da erzählen, was sie da alles ausgearbeitet haben, was sie da alles für Formulierungen gewählt haben, wie sie sich da präsentieren wollen, dann denke ich mir immer, Leute, das ist alles super. Das klingt alles richtig großartig. Wenn man ein Buch schreiben wollte, könnte man damit wahrscheinlich schon die ersten zwei Seiten füllen in einem richtig hochgradig anspruchsvollen wissenschaftlichen Buch. Aber das sind eben auch die Bücher, die keiner von uns in seiner Freizeit lesen möchte. Das sind die Bücher, die der eine oder andere von uns in der Schule oder später im Studium lesen musste, wo du so am Ende der Seite oder am Ende von zwei Seiten denkst, was habe ich da eigentlich jetzt gerade gelesen? Und dann nochmal von vorne anfängst, weil du dich nicht erinnerst. Zwar isoliert betrachtet, verstehst du jedes einzelne Wort, aber da hat jemand so schlau formuliert, das versucht so, ja, weiß ich nicht, hochkarätig wirken zu lassen, dass die Verständlichkeit verloren gegangen ist. Und das muss man eben verhindern. Und das ist das, was ich immer wieder erlebe. Leute kommen dann da zu uns, wollen sich dann in irgendeiner Form mit Sachen beschäftigen und scheitern an diesen ganzen, Formulierungsthemen. Und das mit dem Thema Positionierung ist halt mal ein Thema, wo man einfach, drüber nachdenken muss. Also gerade das Thema Positionierung würde ich immer mit jemand Externes kurz durchgehen, weil tatsächlich ist es so, du könntest auch einfach deine Bestandskunden fragen, hey, warum seid ihr eigentlich Kunde bei uns? Dann, wenn du 10, 20 Leute fragst, wirst du einige überlappende Antworten finden. Das ist genau die Schlüsselkompetenz, die Bestandskunden an dich bindet, die Bestandskunden faszinierend finden. Und deshalb, wenn du die jetzt in die Außenkommunikation bringst und da jetzt einfach da über LinkedIn, über Webseite, über Social Media Posts immer wieder auf diese Kerbe draufschlägst und immer wieder diese Botschaft raushaust, einfach andere Leute erreicht werden können, die sagen, das will ich auch, und schon hast du einfach mehr Kunden. So, aber jetzt neben diesen ganzen Formulierungsthemen und diesem Positionierungsding, wo man dann halt mit Leuten dran arbeiten kann, stelle ich auch immer wieder fest, dass zum Beispiel ein großer Teil von den Leuten eben nicht nur im eigenen Kopf scheitert, sondern eben auch an der eigenen Organisation. Also wir haben auch immer wieder Leute, die kommen dann zu uns und sagen dann nicht nur, hey, pass mal auf, kann mal einer drüber gucken über die Formulierung, kann mal einer helfen, das Ganze ein bisschen verständlicher darzustellen, kann mir nicht mal einer helfen, das vielleicht ein bisschen auch prägnanter auf den Punkt zu bringen, weil das klingt alles super, gerade wenn man sehr viel Fachwissen hat, aber lässt sich halt auch für einen Laien nicht so leicht nachvollziehen. Und das kann ich ja erkennbar sehr gut, und das können ja auch meine zwei Prokuristen Elena und Chris, die ja seit über 10 Jahren für mich arbeiten und in vielen Fällen exakt so ähnlich denken wie ich, vermutlich nicht so schnell. Das könnt ihr gerne mal live überprüfen, aber tatsächlich dann auch sehr, sehr gute Ergebnisse bringen. Und davon profitieren die Kunden. Aber gleichzeitig ist es eben auch so, dass der ein oder andere zum Beispiel gar nicht kommt, weil er so konkret Hilfe braucht, wenn er mal ein Webinar bauen möchte, wenn er irgendwie eine Landingpage konzeptionell entwickeln will, eine Werbekampagne aufsetzen, ein paar Claims für irgendwelche Anzeigentexte formulieren will, irgendwelche Fotos braucht, wo wir dann mit ihm hier in unserem Studio mal eben ein Shooting machen und so. Sondern da sitzen auch manchmal Leute, die wollen einfach mal nur abseits ihres regulären Bürobetriebs in Ruhe was wegarbeiten. Also ich hatte jetzt jemanden da, der führt über 30 Mitarbeiter, der war da und hatte 700 E-Mails da in seinem Postfach und hat 600 davon mal weggearbeitet. Ja, das ist zwar immer noch so, dass dann viele über sind, und ich würde mir jetzt auch die Frage stellen, warum sind das so viele, warum musst du so viele E-Mails beantworten, weil ja, ich habe zwar früher auch mehr E-Mails gemacht, aber heute mache ich eigentlich nur noch alles per WhatsApp, per Sprachnachricht oder telefoniere schnell mit den Leuten, weil es in vielen Fällen einfach sehr viel schneller geht. Und wenn du verschiedene wiederkehrende Erinnerungen, die Leute dir da schicken über E-Mail, einfach mal abbestellst, dann ist ja auch automatisch weniger Traffic da in deinem Postfach. Also ich habe jetzt zum Beispiel für unsere New York-Reise, wir fahren in 2 Wochen nach New York und Washington mit einer Gruppe von Unternehmern und Unternehmerinnen. Da habe ich verschiedene Sachen gebucht. Da haben wir so eine Dinner-Cruise gebucht, wo wir dann mit dem Schiff über den Hudson River fahren, draußen an der Skyline vorbei, damit die Leute eine coole Fotokulisse haben. So beim Sonnenuntergang sieht das richtig gut aus. Ich habe einen Bus gebucht, der uns dann irgendwann zusammen alle von New York nach Washington bringt, damit wir einfach eine coole Partystimmung unterwegs haben. Ich habe ein sehr exklusives Steakhouse gebucht mit Skyline View, was auch nicht so ohne weiteres zu kriegen ist, aber das hat halt geklappt, habe ich lange für gearbeitet, weil tatsächlich auf die ersten Anrufe aus Deutschland immer nicht so positiv reagieren, weil das für die Amerikaner so weit weg ist, dass sie gar nicht genau verstehen, ob das wirklich klappt und ob dann an dem Abend auch wirklich alle da sein werden, und das ist wirklich kompliziert. Dann habe ich verschiedene Eintrittskarten für verschiedene Events besorgt. Und jetzt habe ich tatsächlich auch noch Eintrittskarten für die Kongressbibliothek in Washington und den Senat und die anderen Regierungsgebäude, wo ich echt, echt lange dran gearbeitet habe und bin so happy, dass das klappt, und gleichzeitig auch ein bisschen nervös, dass da vielleicht kurzfristig wieder was dazwischen kommt, weil da muss ja wieder nur irgendwas Außergewöhnliches passieren. Schon sind alle Regierungsgebäude geschlossen. Aber gerade wenn du so die Filme gesehen hast, die Vermächtnis der Tempelritter und so, übrigens an dieser Stelle kann ich den Film sehr empfehlen, gibt es 2 Folgen, also 2 Episoden von 2004, der erste, 2007, ich glaube der zweite, kannst du bei Netflix gucken, habe ich gerade mit meinem Sohn geguckt, fand er auch wieder mega. Da siehst du halt diese Gebäude von innen, da gehen wir jetzt halt rein. So, jetzt habe ich das alles organisiert, jetzt schicken die mir für all die Sachen, die ich organisiert und bezahlt habe, hier gefühlt jeden Tag 3 Erinnerungs-E-Mails, die ich alle abbestellt, und darum geht es ja. Also manchmal kriegst du auch einfach zu viele E-Mails, weil der Versand von E-Mails nichts kostet, die Leute dir jeden Mist per Mail schicken, und da musst du einfach mal ein bisschen darauf achten, dass weniger werden. Aber dann musst du eben auch gucken, dass du die Abarbeitung irgendwie systematisierst, weil das scheint für viele echt ein riesiges Problem zu sein. Der Geschäftsführer, der da bei uns war mit diesen über 30 Mitarbeitern, der hat ja irgendwie jetzt kein mentales Problem. Also der ist ja jetzt nicht einfach blockiert und schafft das nicht, sondern der ist einfach wahrscheinlich in seiner Firma mit so vielen konkurrierenden Aufgaben konfrontiert, dass der einfach lieber mal bei uns abseits vom Tagesgeschäft die Zeit nutzen wollte, da was abzuarbeiten. Und ich kenne das ja. Ich nutze das ja auch bei meinen vielen Reisen. Wenn du mir auf Social Media folgst, insbesondere auf Instagram, meine Stories verfolgst oder WhatsApp, je nachdem, wie eng wir miteinander vernetzt sind, dann siehst du ja, dass ich da permanent irgendwo im Flugzeug sitze, irgendwie in einer Lounge zwischendurch dann kampiere. Und gerade da in der Lounge, da kann man wunderbar so Sachen wegarbeiten. Und ich finde das auch großartig. Ich freue mich immer insbesondere über diese spezielle Person, wenn die da bei uns im Büro ist, weil der hat halt richtig Licht am Fahrrad. Der hat richtig was drauf. Gleichzeitig gibt er sich nie die Mühe, da im Mittelpunkt zu stehen. Super sympathischer Typ. zusammen auch schon tolle Coaching-Ergebnisse erzielt in verschiedenen Lebensbereichen. Es geht ja gar nicht immer nur um Vertrieb. Manchmal geht es ja auch um persönliche Weiterentwicklung. Manchmal geht es um Kommunikationskompetenz. Manchmal geht es auch einfach ein bisschen darum, das Selbstbild zu verändern und sich selber mal bewusst zu werden, dass man wahrscheinlich sich die Jahre lang hier unter Wert verkauft hat und dass da viel mehr Potenzial in dem einen oder anderen drin steckt. Aber dann kommen dann halt solche Leute, die richtig was am Laufen haben und sagen, ich brauche einfach mal Ruhe und brauche hier einfach mal eine andere Arbeitsumgebung, um was wegzuarbeiten. Und ich finde das großartig, wenn einer dafür tatsächlich zu uns kommt, weil dieser Community-Austausch mit den Kunden ist für mich persönlich auch immer ein Highlight. Aber das ist das, was ich dir als Impuls mitgeben möchte. Ich meine, du musst es auch irgendwie schaffen, diese Ruhephasen, diese Zeiten des ungestörten Arbeitens bei dir da irgendwie in der Firma zu realisieren, weil sonst machst du dich ja kaputt. Ich habe jetzt einen neuen Kunden, der ist 35 Jahre alt, hat 35 Mitarbeiter, macht das erst seit 3,5 Jahren, also 3,5 Jahren, macht fast 6 Millionen Umsatz damit seiner Firma, hat also eine richtige Erfolgsstory hingelegt und sagt, Philipp, ich bin tatsächlich gefühlt von morgens 7:15 bis abends um 20, 22 Uhr on fire. Manchmal kann ich dann einfach nicht pennen und gehe dann um 22 Uhr abends noch ins Gym, um irgendwie noch einen Ausgleich zu bekommen. Die Firma läuft, Mitarbeiter sind zufrieden, wir wachsen als Team, es geht richtig weit und es geht richtig schnell voran. Aber es geht auch leider gar nichts ohne mich. Permanent hat einer eine Frage. Immer muss ich für die Leute erreichbar sein. Ich habe schon seit mehreren Jahren keinen wirklichen Urlaub mehr gemacht. Ich bin zwar auch mal weg, aber dann doch die ganze Zeit im Gespräch. Ich traue mich teilweise nicht mal, das Handy aus der Hand zu legen, weil ich dann einfach denke, wenn ich das jetzt mal 90 Minuten stillstelle, dann werden da jede Menge Anrufe aus dem Team auflaufen, die alle nicht beantwortet werden. Und das wird dann eben dazu führen, dass die Leute alle irgendwie untätig rumsitzen. Und das, was jetzt hier an diesen kleinen Szenarien geschildert ist, ist einfach das, was ich bei so vielen von euch da draußen beobachte. Und Teile davon habe ich natürlich auch selber alle durchlebt. Ich war immer schon so irgendwie ganz gut organisiert, weil ich hatte ja auch keine Alternative. Guck mal, ich habe mit 18 ein Unternehmen gegründet und aber parallel ja noch hier im Gymnasium irgendwie meine Schule da machen müssen. Ich habe ja mit 19 erst Abitur gemacht, dann war ich bei der Bundeswehr. Während ich bei der Bundeswehr war, habe ich aber von da schon irgendwie Kunden, betreut. So richtig aus der Ferne betreuen konntest du die nicht, weil gab ja kein Internet 1999 da in der Kaserne. Aber ne, da musstest du halt mit den Leuten per Telefon irgendwie im Dialog bleiben. Jedes Wochenende war ich dann da bei denen am Arbeiten. Andere sind am Wochenende zu ihren Freundinnen gefahren. Ich habe meiner Freundin immer gesagt, hör mal, an diesem Wochenende kann ich nicht, ich habe lauter Kunden. Und die sagt, du warst die ganze Woche nicht da. Ich sage, genau, deshalb muss ich zu den Kunden, weil denen hat halt niemand geholfen. Und sie sagt, ja, mich hast du auch nicht gesehen. Ich sage, das stimmt, aber wenn ich dich jetzt nicht sehe, kann ich dich nächstes Wochenende sehen. Wenn ich den Kunden nicht sehe, dann ist der Kunde vielleicht weg. Und von daher habe ich da einfach immer andere Prioritäten gesetzt. Dann habe ich irgendwann ja studiert. Und dann war ich ja morgens in den Vorlesungen und habe ja parallel trotzdem da mit den Kunden gearbeitet. Manchmal die Vorlesungen verlassen, weil beim Kunden ein größeres Problem war, da ich ja auf einer privaten Fachhochschule studiert habe und die Lehrer alle nur so 25, 26 Schüler zu betreuen hatten. War es ja im Prinzip so, dass ich mit jedem von denen mal ein persönliches Gespräch hatte und habe gesagt, hören Sie mal, wenn ich zwischendurch in Ihren Vorlesungen einfach gehe, dann bin ich nicht gelangweilt, dann habe ich hier einen Auftrag. Und da auf meiner Fachhochschule alle Dozenten eigentlich Unternehmer waren und nur einen Tag die Woche Unterricht gegeben haben, weil der war so ein Deal für die im Raum, wenn du hier dein Wissen weitergibst, dann kriegst du von uns einen Proftitel. Da war das einfach ein cooles Klima, weil die hatten alle große Firmen. Alleine mein BWL-Professor, der hatte zwei Firmen in Summe 75 Mitarbeitern. Der hat mit uns einfach krasse Themen besprochen. Wir haben nie in irgendwelchen Lehrbüchern geblättert. Wir haben immer nur über Business Cases gesprochen. Mein BWL-Professor, ich hatte mehrere BWL-Kurse, jetzt zum Beispiel für das Thema Unternehmensgründung und Existenzgründung, Unternehmensübernahme. Der war zum Beispiel hier Geschäftsführer und Gesellschafter von den Maiwerken. Für diejenigen, die ein bisschen älter sind hier, die haben zum Beispiel Topstar Cola für Aldi hergestellt und so. Der brachte uns dann einfach in die Vorlesung so Businesspläne mit, weil der saß mit den Balsen-Leuten und den Ikea-Leuten und so ein paar anderen Leuten in so größeren Investor-Angel-Gremien. Die kriegten immer kistenweise Businesspläne geschickt von irgendwelchen ambitionierten Gründern, die in irgendeiner Form hier auf Investorengelder hofften. Der brachte uns immer die Business Cases mit, hat uns diese Dinger da alle hingeschmissen, hat gesagt, lest das bis nächste Woche durch und sagt mir dann, ob ich investieren soll und wenn ja, warum und wenn nein, warum nicht. Und so haben wir echt so Real-Life-Praxisbeispiele bearbeitet. Aber dadurch, dass die Lehrer halt alle nur bei uns Prof waren, damit sie dann die restliche Woche überall als Prof auftauchen konnten, was im Beraterkontext ihnen einfach erlaubt hat, höhere Tagessätze durchzusetzen und andere Außendarstellungen zu erreichen, war das eben auch überhaupt kein Problem. Ich habe gesagt, ich muss weg, haben die auch teilweise, wenn sie mich wieder einpacken sahen, nur gesagt, Philipp, viel Erfolg bei dem Projekt und da war keiner böse. Da konntest du auch mal abends mit einem Prof telefonieren, wenn du eine Frage hattest, aber wir driften ab, das war schon etwas anderes, Studien und so. Aber da musste ich halt auch mich immer organisieren. Ich musste ja trotzdem die Klausuren schreiben. Ich musste ja trotzdem meine Vorlesungen in irgendeiner Form nacharbeiten. Dann habe ich nachher ja noch andere Sachen gemacht, als ich in den USA studiert habe. Da habe ich von da meine Firma so ein bisschen aus der Ferne hier mit jede Menge Freelancern gestemmt. Das war ja damals alles noch ein bisschen was anderes, Vollzeit mit Mitarbeitern und so ging es ja dann ein bisschen später los. Aber ich musste halt immer irgendwie gucken, dass ich diesen enormen Workload, den ich mir selber immer zusammengestellt habe, auch gestemmt kriege, obwohl ich das eigentlich an einem Tag gar nicht so konnte. Aber es hat halt immer geklappt, weil ich immer gelernt habe, mich noch besser zu organisieren, noch mehr Disziplin zu entwickeln, noch schneller mit bestimmten Ergebnissen zu punkten. Und das zieht sich ja bis heute durch. Als ich meine Bücher geschrieben habe, habe ich mit dem Verlag philosophiert. Die haben gesagt, Herr Semmer, und wir haben keinen Autor, der so schnell Bücher schreiben kann wie Sie. Wie machen Sie das? Was ist Ihr Geheimnis? Ich sage, naja, Sie müssen sich einfach nur hinsetzen und schreiben und parallel nichts anderes machen. Wenn Sie das machen, brauchen Sie keine 6 oder 8 Jahre für so ein Buch, was ich immer für komische Geschichten höre, sondern Sie brauchen einfach nur einen Montag und dann einen Dienstag und dann einen Donnerstag und dann einen Freitag und dann wieder einen Montag und dann vielleicht Mittwoch, weil Sie dienstags andere Termine haben. Aber wenn Sie das einfach mal 3 Monate im Voraus planen, dann sitzen Sie da 3 Monate, schreiben einfach jeden Tag, also jeden Tag, der geplant ist, an Ihrem Buch und dann können Sie auch im Prinzip den Abgabetermin bestätigen. Bevor sie überhaupt angefangen haben, weil sie ja wissen, wie es funktioniert. Und dann müssen sie sich auch einfach mal ein bisschen auf sich selber verlassen. Und das ist übrigens auch ein Punkt, den ihr im Zuge eures Selbstmanagements mal analysieren solltet. Viele von euch machen beispielsweise Zusagen und gehen hin und sagen, dann ist morgen fertig, ist übermorgen fertig und dann kommen wieder Sachen dazwischen und dann dauert es eben 3, 4, 5 Tage länger. Das Problem ist, dass das vielleicht in deinem Kopf alles nachvollziehbar ist, weil du ja auch mitgekriegt hast, welche ungeplanten Ereignisse da für verantwortlich waren, dass du von dem Originalplan abweichen musstest. Aber gerade wenn das häufiger passiert, weil beispielsweise jeden Tag Mitarbeiter von dir stören, jeden Tag irgendeiner krank wird, jeden Tag irgendwie ein Kunde dazwischen springt oder irgendwas anderes eskaliert, dann muss man doch irgendwann auch mal lernen, Pufferzeiten einzuplanen, weil ich halte es gerade in der Geschäftsführerrolle für extrem wichtig, dass sich deine Leute auch auf deine Aussage verlassen können. Also wenn ich hier sage, das ist nächste Woche Dienstag fertig, dann kannst du deinem Mitarbeiter nicht sagen, muss halt Freitag, ich habe es nicht geschafft. Weil das gibt ja im Prinzip dann auch grünes Licht dafür, dass ein Mitarbeiter auch sagen kann, habe ich nicht geschafft. Und wenn jeder nachher so unzuverlässig plant, kann man das Schiff ja auch nicht mehr steuern. Das ist ja, stell dir mal vor, jeder rudert irgendwann anders und jeder rudert einfach unterschiedlich intensiv und jeder kommt auch unterschiedlich zur Arbeit. Wie willst du denn so ein Schiff da auf Kurs halten? Das muss ja irgendwie schon alles im Takt bleiben. Und dafür musst du einfach lernen, diese Zeiten im Griff zu haben. Und dieser Unternehmer mit 35 Mitarbeitern, von dem ich eben sprach, der hat genau das Problem. Der sagt, Philipp, es passieren so viele ungeplante Ereignisse, dass ich einfach kaum meine eigenen Zusagen einhalten kann. Ich sage, das mal selber zu reflektieren, ist schon der erste Schritt. Aber jetzt musst du halt auch daraus die richtigen Rückschlüsse ableiten. Du musst jetzt hingehen und sagen, alles klar, weil mir immer was dazwischen kommt, muss ich einfach mal ein paar organisatorische Änderungen durchführen. Punkt 1, du musst einfach mal klare Zeitfenster definieren, die du auch im Team kommunizierst, wo du sagst, in dem Zeitfenster bin ich nur erreichbar, wenn jemand gestorben ist. Wenn niemand tot ist, dann bin ich nicht erreichbar, weil sonst ist jemand tot. Das heißt, einfach mal 2 Stunden am Tag fest einplanen, wo es einfach heißt, in dieser Zeit möchte ich absolut nicht gestört werden. Ich hatte damals in meinem IT-Unternehmen so eine Lampe an der Tür. Da konnte man zwischen Gelb, also Grün, Gelb und Rot wechseln. Und wenn ich einfach absolute Ruhe haben wollte, habe ich einfach die rote Lampe angemacht. Und meine Mitarbeiter haben das dann auch immer so weitergemeldet. Wenn Kunden dann angerufen haben, die dann auch ja noch gewöhnt waren in der Anfangszeit, dass sie direkt mit mir sprechen konnten, dann gab es so Gespräche, wie die sagen, ich kann Sie nicht verbinden, Herr Semmeroth hat die rote Lampe an. Der erste Kunde fragt, dann hat er gesoffen. Nein, nein, der hat nichts gesoffen, der hat die rote Lampe an. Das bedeutet, ich kann da nur reingehen, wenn jemand gestorben ist. Und das ist im Moment nicht der Fall. Ich notiere gerne einen Rückruf, aber wir kommen dann wieder auf Sie zu. Der ist jetzt mal gerade nicht erreichbar. So, und so musst du das einfach machen. Auch diese ganze Philosophie der offenen Tür, das ist einfach nur Quatsch. Also abgesehen davon, dass ich sowieso hasse, in Räumen zu sitzen, wo die Tür offen ist. Meine Tür ist immer zu. Heißt nicht, dass da keiner reinkommen kann. Aber die Leute sollen sich vorüberlegen, müssen sie jetzt wirklich mich sprechen oder finden sie nicht mit ein bisschen Nachdenken auch selber eine Lösung? Und da möchte ich auch nicht für jede einzelne Frage gestört werden, sondern im Endeffekt, dass jemand vielleicht kommt und sagt, ich habe 8 oder 12 Fragen vorbereitet. Dann nehme ich mir Zeit, im Idealfall, heute zum Beispiel machen wir dann mal einen Zoom-Call, dann gehe ich mit den ganzen Leuten in so einem Gruppencall mal eben deren Frage durch, dann ist jeder im Thema und dann kann auch jeder weiterarbeiten und ich muss 1 Stunde investieren, habe danach aber dafür gesorgt, dass wieder viele, viele Stunden ohne mich gearbeitet werden kann. Und das sind ja einfach nur organisatorische Bausteine, die du in deinem Unternehmen mal etablieren musst. Du musst halt auch einfach mal raus aus diesem ganzen operativen Hamsterrad, wenn nichts läuft, wenn auf deinem Schreibtisch, an deinem Schreibtisch keiner sitzt, dann hast du keine Firma, dann besitzt du einfach nur einen Job. Dann ist das auch jederzeit ja im Prinzip ja existenzbedrohend gefährdet, wenn dir irgendwas passiert. Dann kannst du ja auch nicht wirklich Urlaub machen. Und ohne Urlaub ist auch bei der größten Motivation irgendwann mal die Energie weg. Und das sind eben so viele, viele Kleinigkeiten, wo man einfach vielleicht mal damit anfangen sollte, sich planbar einen halben Tag die Woche komplett aus allem rauszuhalten, damit sich die Leute auch mal dran gewöhnen. Dann vielleicht nochmal einen zweiten halben Tag, dann vielleicht nochmal hier und da ein paar Zeitfenster definieren, wo man einfach sagt, hier bin ich jetzt einfach mal nicht erreichbar, weil es ist ja traurig, wenn du so wichtig bist. Es fühlt sich ganz zu Beginn in der Gründerphase wunderbar an, wenn man da so wichtig ist. Aber am Ende ist es halt einfach auch ein Zeichen von völliger Inkompetenz, was einfach organisatorische Dinge angeht. Es muss doch ohne dich funktionieren. Das ist doch die Definition von Unternehmertum. Du hast Leute, die Aufträge von Kunden im Rahmen des Mechanismus erledigen, den du definiert hast. Das heißt, deine Aufgabe ist es, den Mechanismus, die Strategie, die Prozesse, die Rahmenbedingungen zu definieren, aber selber arbeiten ist nicht besonders pfiffig. So, ich bin ja da so ein bisschen mittendrin, weil auf der einen Seite mache ich gar nichts, was die ganzen organisatorischen Sachen angeht. Also ich lade keine Leute ein, ich organisiere nichts. Wir haben jetzt zum Beispiel bei den Umsetzungstagen die Situation gehabt, 2 Tage waren die Kunden da. Wir haben die ja alle irgendwie eingeladen, wir haben denen alle mitgeteilt, in welchen Hotels sie pennen können, wir haben denen mitgeteilt, wann geht's los, wir haben da irgendwie dafür gesorgt, dass das ganze Equipment da ist, wir haben irgendwie Essen besorgt, weil wir mittags gegrillt haben, wir haben am nächsten Tag wieder gegrillt mit anderen Zutaten. Ich habe ja mit dem ganzen Kram nichts zu tun und da mein Büro ja auf der anderen Straßenseite ist, gehe ich dann einfach zwischendurch rüber, frage dann einfach nur, gibt es irgendjemanden, der was von mir braucht? Ja, und dann beantworte ich einfach Fragen. Und gerade am ersten Tag brauchte niemand was von mir, weil die Leute hatten sich einfach irgendwelche Sachen vorbereitet und wollten das dann auch mit Elena und Chris besprechen, weil die in vielen Detailthemen echt richtig tief drin sind und da dann vielleicht auch ein bisschen geduldiger sind als ich, wenn die den Leuten das dann da beibringen wollen. Aber so gerade am zweiten Tag war es dann so, dass der eine oder andere ja, ich sag mal, nicht direkt was von mir wollte, aber wir so ein bisschen über sein Business gesprochen haben und auf einmal sage ich immer, warum ist das denn nicht, warum ist das denn nicht? Hast du da mal drüber nachgedacht, was denn mit dem? Bei einer Person habe ich dann direkt erkannt, hör mal, wir müssen noch ein Telefontraining machen. Da müssen wir uns da einfach mal zusammensetzen, schnell mal ein Skript entwickeln und so. Und dann klang das nach einem riesigen Projekt. Aber ich sagte, ja, aber das ist doch kein Problem. Komm, guck mal eben Kalender. Wann passt es bei dir im Team? Wann passt es bei mir im Team? Und dann musste die ein bisschen rumtelefonieren, weil die Person hat halt auch mehrere Mitarbeiter, die deutschlandweit verstreut arbeiten, die alle jetzt an einen Ort zu bringen. Ist ja dann auch organisatorisch erstmal ein bisschen aufwendiger. Muss man ja fragen, ob die Leute an dem Tag reisebereit sind. Ja, und 2-3 Stunden später gefühlt war alles organisiert. Jetzt haben wir da einfach einen Tag vereinbart, wo ich mit denen mal 4 Stunden telefoniere, weil ich gesagt habe, ich rufe einfach die Leute für euch an. Wenn ich dann mit den ersten Testkunden da telefoniert habe, dann habe ich auch ein Skript, dann schreiben wir das eben auf, dann zeige ich euch, wie das geht und dann sind wir ja nach 4 Stunden auch so weit, dass jeder von euch das weiß, wie das machen muss, weil der Business Case ist ja der gleiche. Und das ist eben das, was mir so eine wahnsinnige Freude bereitet, wenn man so nah an dem Business mitarbeitet, wo man dann auch individuell die Leute unterstützen kann, weil unternehmerisch betrachtet ist Skalierung natürlich der Schlüsselfaktor. Aber Skalierung führt auch zur Entpersonalisierung der Beziehung. Das heißt, du bist zwar irgendwo eine Kunde, so wie wir alle vielleicht auch eine Metro-Kundennummer haben oder bei meinem Aldi waren, da hast du ja keine Kundennummer, aber bist ja auch Kunde, wenn du mal da reingehst oder bei Lidl oder bei Aral. Jetzt ist ja egal, was du für eine Firma dahinter siehst. Aber am Ende kennt dich da keiner. Die nicken vielleicht auch mal, wenn sie dich irgendwie noch schon mal gesehen haben. Aber da weiß ja keiner ganz genau, wo du stehst. Da macht sich auch keiner Gedanken darüber, wie kann ich dich sozusagen bei der nächsten Etappe unterstützen? Wie kann ich dich individuell noch mal ein bisschen an die Hand nehmen? Und das ist eben das, was mir einfach extrem viel Spaß macht. Deshalb sind wir auch ein bisschen kritisch bei der Akquise von Neukunden, weil ich einfach teilweise sage, ey Leute, immer das Businessmodell finde ich kacke oder die Typen finde ich kacke oder die Lady finde ich nicht so spannend. Dann sage ich denen das auch, weil jemanden, den ich jetzt menschlich langweilig finde zu coachen, das funktioniert halt nicht. Wenn ich eine Online-Akademie hätte, was ja viele Coaches anbieten, dann kannst du die da alle durchschleusen. Aber ich glaube einfach Unternehmer oder Videos machen Unternehmer nicht erfolgreich. Wir machen das lieber so im 1:1. Oder dann auch in so kleinen Gruppen losgelöst von den größeren Veranstaltungen, die wir da anbieten für die internen Kunden oder die Community-Events. Aber ich wollte euch jetzt hier in dieser Folge einfach mal nur so einen Überblick über so ein paar Themen geben. Also Punkt 1, ja, es ist auf jeden Fall wichtig bei der Außendarstellung, sei es Positionierung, sei es Webinartexte, sei es Werbetexte, sei es Landingpages, sei es andere Dinge, auf externe Hilfe zurückzugreifen, weil man kann sich selber nicht so beschreiben, dass es wirklich packend klingt und dass es auch wirklich den Mehrwert transportiert, weil man selber ja nicht objektiv ist, sondern einfach geblendet durch seine subjektiven Erfahrungen. Der zweite Punkt ist einfach, du musst wirklich gucken, dass du an deiner eigenen Organisation arbeitest. Du musst dir einfach geplant Ruhephasen einsetzen und du musst dir sonst auch einfach nur Mechaniken schaffen, also irgendwelche Wege, bauen, wie du dann im Prinzip dich da mal aus dem Operativen rausziehen kannst. Ne? Meine Kunden können gerne alle zu mir kommen, wenn es hilft, machen wir das. Aber manchmal muss man das ja auch einfach in den eigenen Räumlichkeiten hinkriegen. Dann habe ich dir noch gesagt, du musst wirklich darauf achten, da bin ich fest von überzeugt, dass du deinen Mitarbeitern immer als Vorbild auch dienst. Das heißt, nicht durch Schlechtleistung. Du musst einfach den Maßstab definieren. Was du tolerierst, ist das, was du kriegst. Wenn du einfach selber dich an nichts hältst, werden alle anderen das auch so machen. Ich hatte mal einen Unternehmer kennengelernt, der hat gesagt, Philipp, ich möchte eigentlich, dass wenn ich im Meeting erscheine, alle anderen da schon sitzen, weil ich ungern warte. Das Problem ist, ich bin selber immer zu spät. Und das sind dann die Momente, wo ich mir dann denke, in so einem 1:1, schade, dass ich meine Kunden nicht schlagen darf, weil eigentlich müsste ich den jetzt verhauen, weil er ja einfach erkennbar Probleme beim Denken hat. Und ich sage den Leuten das ja dann auch so, auch gut gemeint, weil dieses Feedback kriegen die ja sonst nie und deshalb verändern die ja auch ihr Verhalten nicht. Aber ich denke, alle, die hier zuhören, sind sich unterm Strich einig. Du kannst von deinen Leuten nichts einfordern, was du selber nicht bereit bist zu leisten. Ja, und dann hast du halt unterm Strich noch diesen Punkt, dass du auch einfach davon profitierst, wenn du dich immer in einem guten Umfeld aufhältst, weil erstens ergeben sich da plötzlich ganz neue individuelle Lösungen, parallel dazu aber auch vielleicht ein paar strategische Ansätze. Gestern habe ich alleine bei zwei Kunden da ein paar Hinweise gegeben, weil ich einfach so über was nachgedacht habe, was ich durch das Gespräch so beim Essen und dann im Nachmittag bei dem Philosophieren über verschiedene Vorgehensweisen ergeben hat. Da habe ich gesagt, aber wenn du das machst, dann könntest du doch hier bei jedem Auftrag einfach die Marge steigern, ohne dass irgendein Nachteil entsteht. Und wenn du das machst, dann könntest du doch im Prinzip das und das noch erreichen. Und die Leute, die jetzt in den Businesses teilweise ja schon 10, 15 oder vielleicht auch 20 Jahre arbeiten, die gucken mich dann immer mit so großen Augen an. Da sage ich, Leute, ich bin nicht nur genial, sondern ich bin auch einfach ein bisschen aufmerksam. Ich höre da auch mal einfach zu und überlege einfach als Externer, wie könnte man das Businessmodell optimieren? Weil man kann das selber nicht. Jeder wird immer bei anderen Dinge sehen, die man optimieren kann. Fahr doch nur mal in ein Urlaubsland und guck dir an, wie läuft es da im Hotel, wie läuft es da im Supermarkt, wie läuft es da vielleicht bei Public Transportation oder bei der Bestellung halt von irgendwelchen Cabs, also hier, ne, Bussen, Taxi, sonstigen Sachen. Oder wenn du einfach guckst, siehst du immer irgendwas. Der Punkt ist einfach nur, dass man das bei sich selber nicht tut. Und deshalb brauchst du ein starkes Umfeld. Wenn du da mal Interesse dabei hast, mal zu erfahren, wie das bei uns so genau abläuft, buch dir einfach mal ein Beratungsgespräch auf unserer Webseite. Vielleicht sprechen wir auch mal erst über eine Engpassanalyse, um mal wirklich rauszufinden, was hält dich davon ab, die nächste Stufe in deinem persönlichen oder auch unternehmerischen Leben zu erreichen. Und dann kannst du immer noch entscheiden, ob du da tiefer einsteigen möchtest oder nicht. Aber vielleicht sagst du auch, ich glaube, ich brauche da mal einfach einen komplett anderen Ansatz, brauche da eine komplett andere Betreuung, brauche da einfach andere Rahmenbedingungen. Können wir auch mal drüber sprechen. In jedem Fall freue ich mich, dass wir heute hier wieder mit der Folge Zeit miteinander verbracht haben und wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. An dieser Stelle frohes Schaffen oder gleich gute Nacht, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt du hier diese Folge hörst. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag, Nacht oder wie auch immer, Restwoche.